Aus dem Netz gefischt, Netzgeflüster, Wahrheit oder Trug, wie auch immer wir diese Rubrik nennen. Auf jeden Fall freue ich mich und er hat immer jede Menge Themen mitgebracht, wo ich am Ende doch denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was mir sofort ins Gesicht gesprungen ist, ist Gera Hecker verurteilt. Gibt es den Gera Hecker und werden die verurteilt? Aber interessanter ist natürlich der Robo-Journalismus, der Bot-Journalismus. Jetzt freue ich mich, dass Johannes Smetan da ist und wir darüber reden. Schönen guten Morgen, Johannes.
Guten Morgen, Carsten.
Wir werden irgendwann ersetzt, also wir, die sogenannten Journalisten, durch Roboter. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Wenn ich Google News abonniere, dann ist es ja auch ein Roboter, der die Neuigkeiten zusammensucht. Was ist an diesem Robo-Journalismus oder an diesem Bot-Journalismus neu?
Das Neue ist, dass ich glaube, dass das die große Veränderung im Printjournalismus sein wird, also in dem Journalismus, der jetzt erstmal uns noch nicht betrifft, aber natürlich ist das, was im Printjournalismus passiert, auch dann eine Sache, die relativ bald in alle anderen Medien abweicht oder drauf fällt. Der Sinn von Robo-Journalismus ist nicht etwa, dass da ein kleiner metallener Gefährte da sitzt und auf die Tastatur einen hämmert und dann ganz viele Anschläge pro Sekunde schafft, sondern Robo-Journalismus nimmt Daten aus Quellen, die als vertrauenswürdig eingestuft wurden, sagen wir zum Beispiel hier das Bundesamt für Verfassungsschutz, eine ganz wichtige, ganz relevante Quelle, ne, die ja auch nie Fehler machen. Diese Daten nimmt dieser Computer, dieser Logarithmus nimmt es auf und verwandelt es mit Hilfe von Textbausteinen, die vorher definiert wurden, in einen Artikel und postet den online, sodass er als erster online geht.
Also der muss am schnellsten sein, weil er sofort natürlich weiß, wo die Daten liegen, am Bundesamt für Statistik und Ministerien, die Zahlen rausgeben, irgendwelche Studien. Da muss erst nicht der Artikel geschrieben werden innerhalb von ein paar Stunden, sondern da ist sofort was da.
Im Sportjournalismus wird es schon seit einigen Jahren sehr intensiv genutzt, also so Fußballergebnisse und so weiter. Das lässt sich ganz leicht in Robotersprache sozusagen umsetzen. Es sind immer wieder die gleichen Sachen, da passiert nicht wirklich was Außergewöhnliches und das Wenige, was außergewöhnlich passieren kann, das ist auch schon durch Textbausteine vorbestimmt und dann muss man nur noch die Namen, die Tore und so weiter einsetzen. Das sehen wir auch heute schon. Medien wie Spiegel Online beispielsweise greifen auch auf Roboterjournalismus oder Robo-Journalismus schon zurück. Das Neue, und das ist das wirklich Spannende, jetzt geht es auch in andere Bereiche. Hier zum Beispiel war es ein Erdbeben, das in Los Angeles stattgefunden hat. Das ist 3 Minuten nachdem das Erdbeben war, war der Artikel auf der LA Times online. Und
Los Angeles Times, das ist doch eine seriöse Tageszeitung, oder?
Eine sehr wichtige, vor allen Dingen sehr große Tageszeitung. Und hat schon immer mit Robo-Journalismus auch getestet. Das ist so eine der Testfelder, ist ja auch ganz nah in San Francisco, also dem Ort, wo der Robo-Journalismus entstanden ist und entdeckt wurde. Und die haben einen Artikel über ein Erdbeben eben als allererstes auf der Seite gehabt.
Tatsächlich nicht nur irgendwie Erdbeben das so und so viel auf der Richterskala, sondern tatsächlich mit Textbausteinen, also richtig formulierte Sätze.
Komplett formulierte Sätze, genau. Also richtig normale Artikel, dem, wenn wir ihn auf der Seite lesen würden, würden wir denken, ja, eine DPA-Meldung oder eine DDP-Meldung, also eine Nachrichtenagentur-Meldung.
Zwar hölzern geschrieben, aber es könnte eine Agenturmeldung sein.
Ich persönlich, also ich habe ihn auch vor mir liegen, ich finde ihn nicht hölzern, es ist einfach eine kurze Nachrichtenmeldung, dass halt dieses Erdbeben stattgefunden hat, dass er, also es klingt nicht hölzern, man merkt nicht, dass es ein Roboter war, weil die Textbausteine natürlich immer noch von Menschen geschrieben werden und die Logarithmen sind einfach sehr detailliert und sehr komplex, sodass es wirklich alles zusammenpasst. Also da sind nicht irgendwie falsch konjugierte Verben. Da liest sich die Kommentarspalte von so mancher Tageszeitung auch hier in Erfurt definitiv hölzerner und komischer als dieser Robo-Journalismus.
Soweit so interessant, aber was ist denn daran jetzt schlimm?
Schlimm ist daran erstmal nichts. Man kann das natürlich positiv erstmal für sich umdeuten und kann sagen, okay, dann haben die Journalistinnen mehr Zeit für richtige Recherche, müssen nicht hier solche YOLO-Aufgaben machen, indem sie Statistiken einfach nur präsentieren. Spannend wird es dann, wenn man das ansieht, was gestern Abend vom Guardian veröffentlicht wurde. Der Guardian ist ja die große Zeitschrift, die nicht nur bekannt geworden ist durch die Snowden-Affäre, aber maßgeblich die Snowden-Affäre mit begleitet hat. In der Der Guardian hat jetzt eine Zeitung für Amerika angekündigt, noch eine richtige Zeitung auf Papier, so wie wir das kennen, ja, wo früher der Fisch eingepackt wurde drin. So eine Zeitung haben die angekündigt und das Besondere an dieser Zeitung ist, dass es komplett von Computeralgorithmen zusammengebaut wird.
Und dann gedruckt.
Und dann gedruckt wird. Und zwar wird auch das Layout von Computeralgorithmen gemacht. Also der Mensch wird sozusagen aus diesem Prozess immer mehr herausgenommen. Bei dem Guardian-Artikel ist es jetzt immer noch so, dass die immer noch von Menschen geschrieben werden. Mhm. Ja, die nutzen noch keinen Robo-Journalism. Aber die Zusammenstellung der Artikel, wie die dann im Heft gestaltet sind, die Auswahl der Fotos und sowas, wird alles von Algorithmen gemacht.
Aber das kontrolliert schon nochmal einer, oder was? Der Hausmeister?
Ja, davon gehe ich mal aus, dass da nochmal jemand drüber guckt. Da haben sie sich natürlich nicht so geäußert. Ich gehe nochmal davon aus, dass da nochmal jemand drüber guckt. Aber es ist natürlich so eine Redaktion, die eh schon ganz schön eingedampft ist, wenn wir uns überlegen, was in den vergangenen Jahren gespart wurde im Journalismus, wenn jetzt auch noch dieser ganze Produktionsprozess, also das ganze Backoffice, wie man im Journalismus sagt, verschwindet, dann wird das ein harter Einschnitt werden.
Interessante Geschichte, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so eine gedruckte Ausgabe von einem, also das ist ja dann, ich weiß nicht, was das ist.
Ich würde sagen, wir als Leserinnen oder Leser werden den Unterschied kaum bemerken zu einer. Also wenn wir uns nicht ganz bewusst machen, dass diese Zeitung jetzt anders ist als andere Zeitungen, wird man das nicht merken.
Aber hat denn nicht gerade Journalismus in der Zeit von Internet und sofortiger Verfügbarkeit von Informationen und Daten auch die Aufgabe einzuordnen, zu kommentieren? Also das finde ich ja das Interessante am Journalismus, dass man einordnet, kommentiert und Zusammenhänge herstellt, das kann doch ein Roboter, ein Algorithmus doch nicht, oder?
Das kann er nicht und vor allen Dingen kann er nicht das leisten, was sozusagen Kommentare leisten, also das, was eigentlich heute wichtiger geworden ist als das einfache Faktenwesen, weil das Faktenwesen, das kann man zur Not im Internet selber nachschlagen, ja, sondern da hast du absolut recht, die Einordnung der Fakten wird das sein, was halt wichtig ist. Die Frage ist halt nur, wie viele Menschen können sozusagen darin noch arbeiten und welchen Raum werden sie gegenüber diesem Datenjournalismus, auch das hier ein Schlagwort der letzten Jahre, der sogenannte Datenjournalismus, welchen Raum werden sie bekommen und wie wichtig wird diese Einordnung dann in den nächsten Jahren sein?
Aber Johannes, es ist eh alles egal, weil wir brauchen uns gar keine Gedanken machen, die Menschheit ist ja eh am Ende, das sagt zumindest eine NSA-Studie, NASA, ich verwechsel mal diese Ns, NSU, NSA, NSA, NASA, also die NASA, die Weltraumbehörde, amerikanische Weltraumbehörde, die hat eine Studie rausgegeben, die sagt, die Menschheit ist am Ende. In welcher Richtung? Also in welcher Hinsicht?
Das Spannende an dieser Studie ist, dass sie nicht sozusagen fokussiert auf einen Teilbereich, also sagen wir Ökonomie guckt oder Ressourcenverschwendung oder Umweltbelastung oder sowas, sondern sie haben sich Menschen aus ganz vielen Teilen der Wissenschaft zusammengeholt, Soziologen, Ökonomen, dann waren dabei Biologen, es waren aber auch viele Historiker dabei und das Spannende ist, dass sie verglichen haben mit untergegangenen Zivilisationen, die es schon auf der Erde gab und haben analysiert, warum sind die untergegangen. Und dann haben sie festgestellt, ja, es gibt irgendwie so fünf große Kerntypen. Das ist einmal Umweltverschmutzung, das ist Überbevölkerung, das ist Nahrung, das ist Ungleichverteilung der Ressourcen und noch, jetzt bei wie viel war ich? Bei vier? Fünfte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall haben sie diese fünf sozusagen Kerntypen analysiert und
Verblödung der Menschheit
hast du vergessen. Verblödung der Menschheit möglicherweise. Das fehlende Kurzzeitgedächtnis. Nein, ich weiß es nicht. Aber das Spannende ist, dass sie gesagt haben, halt Hochkulturen, Hochzivilisationen sind untergegangen in der Geschichte, weil sie nur eins dieser Fakten erfüllt haben. Und in der heutigen Zeit sehen sie in ihrer Analyse mindestens vier der fünf Fakten erfüllt.
Wir haben alles zu bieten und eigentlich, wo bleibt er denn hier, der Fall der Weltuntergang? Wir haben uns Mühe gegeben, alles so hinzubiegen und nichts kommt. Ja. Ich meine, diese Todessehnsucht, diese Untergangssehnsucht, die wohnt ja in uns allen, aber es kommt ja nicht. Seit Jahren warte ich drauf, nichts. Also gut.
Es wird wahrscheinlich auch noch irgendwie 100 Jahre hingehen. Das ist nämlich auch das Spannende an dieser Studie. Es wird gesagt, es gibt ja immer wieder dieses Argument, ja, der Fortschritt wird es ja irgendwie richten. Wir werden irgendwie eine Energiequelle schaffen, die so sauber ist, so grün ist, dass sie uns eben ermöglicht, diesen Planeten wieder irgendwie zu säubern. Und da sagen die eben, nee, das das trifft es eben nicht ganz, weil selbst wenn man irgendwie das Umweltproblem löst, ist die Ungleichverteilung der Ressourcen wird halt dadurch immer schlimmer, weil halt nur die Eliten, die westlichen Eliten, die westlichen Industrienationen sich diese guten Energiequellen leisten können und dafür aber die anderen halt ausbeuten. Und so, das wird in einem ziemlich großen Zusammenhang gesehen und das finde ich wiederum sehr, sehr spannend an dieser Studie.
Hm. Könntest du mal einen 3-minütigen Hirnscan bei mir machen? Du legst mal deine 5 Finger, die du ja an einer Hand hast, auf meine Haare, sag mal auf meine Stirn und dann scannst du mich mal. Ja? Ich denke an ein Gesicht und mal sehen, ob du rausfindest, an welches Gesicht ich denke. Wir schreien es laut raus, das Netzgeflüster. Wir wollen, dass es alle Menschen hören und wissen, obwohl es jeder wissen kann, alle Dinge, die im Netz stehen, sind ja öffentlich, zumindest ein Großteil. Es gibt natürlich auch ein Darknet, aber es gibt auch das ganz normale Internet. Und da lässt sich einiges finden, unter anderem auch eine Information über ein Brainscan. Wir haben jetzt mal den Brainscan simuliert. Johannes Mettern hat seine 5 Finger auf meine Stirn gelegt. Ich musste an ein Gesicht denken und er musste raten, an wen ich denke. So, und es ist natürlich nur eine Simulation, aber es soll es im richtigen Leben tatsächlich geben, Johannes, dass ich, Brainscan würde man sagen, MRT, Computer,
FMRI ist das
Fachwort. FMRI, ja. Das heißt ausgesprochen.
Bitte zwing mich nicht, dass du das. Frequenz, ich würde mich in dem Wort verhaken. Ja. Aber man kann das einfach in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben, FMRI, und dann gelangt man zum Wikipedia-Artikel, der dieses ganze schöne große Wort in seiner ganzen Pracht darstellt.
So, auf jeden Fall ein Hirnscan, elektronischer Hirnscan, der ist ja eine ganz normale medizinische Untersuchungsmethode, nicht nur für neurologische Untersuchungen, aber auch. Und das soll möglich sein, dass ich so, wenn ich so einen Hirnscan, so einen Brainscan mache, ich an ein Gesicht denke und der Computer rausfindet, der muss natürlich eine Datenbank für Gesichter haben oder was, dann findet er das raus.
Ja, Forscher an der Universität Yale experimentieren damit und haben jetzt ein Verfahren entwickelt, wie man eben diesen FMRI-Scan nutzen kann, um diese Bilder, die ein Mensch im Kopf hat, wenn er nachdenkt, am Computer darzustellen. Natürlich basiert das darauf, dass es, wie du schon sagst, eine Datenbank vorhanden sein muss, aus denen er Sachen zusammenbaut. Aber es gibt im Internet Bilder davon, wenn die Menschen an Gesichter gedacht haben und der Computer das dann ausgelesen hat. Das ist wirklich schon sehr ähnlich. Man darf, muss natürlich da auch mit bedenken, da ist nochmal eine Unschärfe dabei, denn die Leute sehen die Leute ja nicht in dem Moment vor ihren Augen, sondern sie versuchen sich daran zu erinnern. Und wenn wir an unser eigenes Erinnerungsvermögen denken, Mensch, der hatte doch irgendwie eine andere Brille oder der hatte doch eine viel längere Nase oder so. Diese Unschärfe hat natürlich auch dieser Scan dann, aber an sich ist es natürlich schon sehr beeindruckend und
beeindruckend, verdammt.
Mann. Ja, es ist, genau, man könnte auch wieder sagen, die Idee des Gedankenlesens rückt in greifbare Nähe.
Naja, okay, aber das kann ja Google schon lange, dass Google weiß, wann Familie, also ein Kind bekommt. Bevor es die Familie eigentlich schon weiß. Also das Ding heißt funktionelle Magnetresonanztomographie. Schlimme Sache.
An dieser Stelle übrigens auch das Spannende, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, das große Online-Kaufhaus, dessen Namen wir hier ja kaum nennen müssen, wo jeder fast immer einkauft. Ne?
Das mit A oder was?
Das mit A, das von A zu Z. Die beginnen ja jetzt auch wieder mit Algorithmen zu arbeiten und verschicken Artikel, bevor ich sie überhaupt bestellt habe.
Also sie bieten mir Dinge an, bevor ich überhaupt weiß, dass ich sie haben will.
Nein, sie bieten sie dir nicht nur an, das machen sie ja jetzt schon, sondern sie verschicken, sie bereiten die Artikel für den Versand vor, bevor sie überhaupt losgehen.
Die Artikel, nicht die Artikel im Netz, sondern die Produkte.
Die Produkte, die richtig
physischen Produkte. Die verpacken mir ein Buch, wo ich noch gar nicht weiß, dass ich es
bestellt. Die du zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestellt hast, der noch nicht in deinem Warenkorb liegt.
Weil ich, also ich habe so und so viele die und die Bücher die von Daniel Kehlmann, da und so weiter gelesen und dann kommt ein neues Buch und die sehen, was ich immer so gesucht habe. Und dann wissen die, das neue Buch von dem und der kommt raus und dann ist das für den Versand schon bereit, weil es sowieso klar ist, dass ich es bestellen werde.
Genau. Sie werden das wahrscheinlich in die kleinen Distributions-, also aus den großen Distributionszentren in die kleinen schon vorliefern, dass die sozusagen in den Regionen vorbestellt sind, damit die es gibt ja dieses Sonderprogramm, dass sie innerhalb von 24 Stunden ein Buch liefern, wenn man ein Sonderkunde dort ist, ja, 29,99 glaube ich im Jahr dafür bezahlt und dann bekommt man dieses Buch oder eben den Film innerhalb von 24 Stunden und um das zu gewährleisten, müssen sie natürlich die so nah wie möglich an den Kundinnen und Kunden haben und dafür rechnen sich sozusagen aus, was wird in der Region besonders viel gelesen, was wird dabei wahrscheinlich bestellt. Herr Rose hat einen besonderen Faible für japanische Blütenfaltkunst, also wird er sich im Laufe des Jahres zwei neue Bücher kaufen.
Oh. Ja. Das hast du gesehen. Also ich stelle mir dann vor, und das ist meine Vision, dass eine Drohne schon in der Luft ist mit meinem Produkt, ja, und bloß noch wartet, bis ich den Mausklick bestellen, zahlen, abschicken, block, und in dem Moment, landet die Drohne oder wirft das ab und ich kriege das Buch auf den Kopf geknallt oder es liegt vor mir. Also in dem Moment, wo ich das klicke. Also ich stehe auf der Straße mit dem Smartphone, bestelle und die Drohne landet, bitteschön, Herr Rose.
Hältst die Hand auf, ja, signierst.
Das ist Science-Fiction-Film hier, Future-Film.
Ich glaube, bis dahin wird es noch eine Zeit gehen und wer weiß, ob es so weit kommt. Die Drohnensache des großen Kaufhauses ist ja auch immer wieder, also das heißt immer wieder, es wäre ein Witz. Auf der anderen Seite, wenn man sich die, wenn man sich den Geschäftsbericht ansieht, dann sieht man, dass dieses Kaufhaus relativ viel Geld tatsächlich in die Drohnenentwicklung gerade reinsteckt, wo die Frage ist, was genau haben die davon, was ist der Sinn? Und da wird es spannend werden. Also ich bin gespannt, wie das mit den Drohnen weitergeht.
Die müssen sich nur noch mit, also das A-Kaufhaus muss sich mit dem G-Konzern zusammentun, also Google, Amazon gehen zusammen. Die haben ja schon eine Drohnenfirma gekauft. Und dann kann es eigentlich schnell losgehen. Ne? Also ich stelle mir vor, dass die Drohne über meinem Kopf ist und dann irgendwann abstürzt. Das geht ja auch, denn es gibt ja auch gehackte Drohnen, also die jemand unter seine Kontrolle gebracht hat. Und das ist angeblich wirklich passiert und ist auf eine Freizeitsportlerin gestürzt, nicht wirklich.
Eine Triathletin, doch. Es gab einen Triathlon und da wurde natürlich, um das auch medial schön aufzuarbeiten, wurde eine Firma beauftragt, die sogenannte Aerial-Fotografie machen sollte. Also sprich mit Drohnen, Fotoapparate an Drohnen hängen und die über dem Parcours gleiten und fliegen lassen und dann Aufnahmen machen. Und eine dieser Drohnen ist eben nach Meinung des Aerial-Fotografen gehackt worden, ist dann zu Boden gestürzt und hat eine Freizeitsportlerin, eine Triathletin eben kurz nach dem Start am Kopf erwischt, die dann auch ins Krankenhaus musste, genäht werden musste. Und darin hat sich natürlich eine sehr spannende Diskussion entsponnen. Da ging es darum, wer darf eigentlich diese Drohnen fliegen und wie sicher sind die Drohnen, die man so im Kaufhaus kaufen kann, und muss man eigentlich irgendwie jetzt eine sichere Verbindung zur eigenen Drohne haben? Also da gibt es auch Anbieter natürlich, die das machen, die so ganz sichere, abhörsichere Drohnen-Kommunikationswege anbieten. Da wird es in den nächsten Jahren, glaube ich, auch ein Feld werden. Spannend ist, ich weiß nicht, ob du Daniel Suravis kennst, einen Autor, der hat...
ist mir noch nicht geliefert worden von meiner Drohne.
Das ist dir noch nicht geliefert worden. Solltest du machen, Daniel Suarez, ein ehemaliger Microsoft-Manager, hat zwei sehr spannende Bücher geschrieben, Demon and Darknet und jetzt ein neues Buch, das
Demon
heißt...
Demon and Darknet.
Demon heißt das eine und Darknet das andere. Da geht es um so eine komplett vom Computer gesteuerte Zukunft. Sehr, sehr spannend.
Wie heißt nochmal der Autor?
Daniel Suarez. Daniel Suarez. Und er hat ein neues Buch geschrieben, das nennt sich Kill Decision. Und da geht es genau um diese Drohnenfrage und Drohnenkriege. Und da wird auch gesagt, dass diese Drohnen dann spannend werden, wenn sie vom Staat verboten werden für den Privatgebrauch. Und genau so eine Diskussion hat sich jetzt auch an diesem Fall entsponnen in den USA, nämlich ob Drohnen überhaupt in die Hände von Privatmenschen gehören.
Das ist ja nicht schlimm, wenn so eine Drohne abstürzt auf den Kopf und dir die Schädelplatte zertrümmert. Kein Problem, im 3D-Drucker ausgedruckt, fertig ist die neue Schädelplatte. Das geht wirklich.
Das geht wirklich. Das ist in den Niederlanden jetzt das erste Mal durchgeführt worden, wo einer Patientin eine komplette Schädelplatte aus dem 3D-Drucker eingesetzt wurde. Der Arzt, der das durchgeführt hat, war total begeistert von der Möglichkeit, weil sonst ist das, ich muss nochmal nachgucken, wie es heißt, so ein Polyacrylstoff, glaube ich, den man normalerweise so Knochen und Schädelplatten und sowas halt nachmodelliert. Und die sind aber sie sind schwierig zu bearbeiten. Man kann auf die Individualität des Gehirns gar nicht so genau Rücksicht nehmen und man kann das mit Händearbeit gar nicht so genau die Hirnwindung sozusagen da reinbringen.
Die Innenseite praktisch, wo das Hirn dran liegt, oder so was?
Genau.
nichts mehr mit Holzkopf, sondern dann Plastik.
Ja, Plastikkopf.
Schädel. Schädelplatte aus dem 3D-Drucker. Jetzt kommen wir mal zu, ich sehe immer noch, ich glaube, war das Man in Black oder was war das für ein Film, wo so eine kleine Kakerlake, so ein Käfer, und wo eine Kamera dran ist und dann ist das tatsächlich eine Abhörwanze, als wirklich als Wanze, als Abhörding. Und du hast was gefunden, ein Kakerlakencomputer. Stell ich mir vor, dass eine Kakerlake einen Computer in sich hat oder was soll das sein?
So in etwa kann man sich das vorstellen, dass die nächste, also jetzt im Moment basieren unsere ganzen Computerchips ja noch auf Siliziumbasis,
ja.
Also halt ein mineralogisches Element, das verwendet wird. Die nächsten Computer werden aber organische Gebilde sein oder zumindest organische Bauteile haben. Also es gibt jetzt schon sehr gute Experimente mit Festplatten, die sozusagen auf biologischer, Zellenbasis. Ja, weiß nicht, ob wir uns das wie Clipper vorstellen müssen. Ich habe noch keine richtigen Bilder dazu gesehen, deswegen bin ich vorsichtig, wie sich das dann aussehen wird. Das Spannende ist, dass
organische CPUs.
Organische CPUs, genau. Und das ist jetzt Forschern gelungen, innerhalb einer Kakerlake einen 8-Bit-Computer zu bauen. Und zwar mit Hilfe von DNA Bauteilen, also ein DNA-Bauteil, das sozusagen, wenn es sich auffaltet und schließt, einen Botenstoff freisetzt, was an die anderen DNA-Stückchen, die in der Kakerlake sind, eben auch das auslöst und dann kann man sozusagen eine Kettenreaktion bauen. Inzwischen sind sie so weit, dass sie halt einen 8-Bit-Computer in der Kakerlake nachbauen konnten.
Jetzt wird es komisch langsam, wirklich.
Ja, anscheinend. Ich meine, ich bin jetzt nicht Teil dieses Forschungsteams, aber das ist anscheinend gerade möglich, ja.
Die Links übrigens zu diesen unglaublichen Themen, die du hier wieder mitgebracht hast, die mich langsam schauern lassen, gibt es dann auf unserer Homepage nochmal. Aber eine Kakerlakencomputer. Kann man das überhaupt noch steigern?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der Kakerlakencomputer ist jetzt erstmal der Höhepunkt.
Brauche ich mal ein paar Takte ganz entspannten Jazz. So, ich habe mich beruhigt, aber um mich gleich wieder aufzuregen, wir reden über das Netzgeflüster mit Johannes Methan und er beschreibt mir, dass die Polizei ein eigenes Internet hat oder dass es auch möglich ist, im Krisen- und Katastrophenfall Teile des Internets abzuschalten oder der sozialen Netzwerke, die ja dann vielleicht auch wichtig sind und dass sich Polizeistrukturen dann ein eigenes Netz aufgebaut haben. Ich nehme an, aber nur in Amerika, oder?
Im Moment noch nur in Amerika, aber es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das sogenannte FirstNet auch nach Deutschland kommt. FirstNet ist ein im Moment noch im Experimentierstatus befindliches 4G-Netzwerk. Also 4G kennen wir ja aus dem Mobilfunkbereich auch schon. Ein Internet, was aber sozusagen parallel zum Internet existiert. Also ein komplett eigenes Netzwerk, was nicht auf den jetzt basierenden Systemen aufsetzt. Also nicht die Server nutzt, die alle anderen Server, die alle anderen Internetnutzenden nutzen und so weiter und so fort. Und das Spannende an diesem FirstNet ist, dass es halt eigentlich für so Terror oder Naturkatastrophen oder eben für große Ereignisse,
für Aufstände, Revolutionen.
Ja, wenn es natürlich, also wenn, gehen wir mal von einem positiven, also in Anführungszeichen positiven Fall aus, ja, wir haben eine Naturkatastrophe und alle Leute gehen an ihre Mobiltelefone, versuchen ihre Verwandten, Freunde, Familie zu erreichen und zu sagen, hier, mir geht's gut oder wie geht es dir? Da bricht natürlich das Netz zusammen. Das ist natürlich auch fatal für diejenigen, die als Ersthelfer dort eingesetzt werden sollen. Es kann sich nicht koordiniert werden, weil die Netze überlastet sind. Das wurde analysiert und wurde beispielsweise bei diesem Boston-Attentat, was vor einem Jahr jetzt ungefähr war, festgestellt, dass diese Netze komplett überlastet waren und die Ersthelfer nicht koordiniert werden konnten. Und daraufhin haben sich die Leute zusammengesetzt und haben FirstNet entwickelt. Ein eigenständiges Internet eben für die Polizei. Und besonders spannend wird es dann aber, wenn wir zum Beispiel in Richtung Revolution, Umstürze, Arabischer Frühling schauen. Dort war ja das Internet eine sehr wichtige, man kann sagen, treibende Kraft gewesen. Wenn das nicht da gewesen wäre, dann hätte das ganz anders ausgesehen.
Das heißt also, dann können Teile des Internets abgeschaltet werden aus Sicherheitsgründen, aus Überlastungsgründen?
Nein, nicht Teile des Internets, sondern in einer Region das komplette Internet. Das ist der sogenannte Kill-Switch. Auch dies wieder eine schöne Erfindung aus San Francisco, also ein Ausschalter. Ne? Das muss man sich natürlich metaphorisch vorstellen. Da gibt es nicht irgendwo einen Knopf, auf dem steht drauf Internet aus und Internet an. Aber das ist eine Möglichkeit in einer bestimmten Region oder im ganzen Land. Das ist dann wahrscheinlich nur eine Frage der Komplexität des Programms, das Internet und alle Mobilfunknetze auszuschalten.
Aus Sicherheitsgründen, auch wenn es das FirstNet gibt, das ist parallele Internet, dann ist es doch eigentlich nicht mehr notwendig. Aber theoretisch ist es dann möglich.
Das wird halt das Spannende sein. Also warum dieser Kill-Switch entwickelt wurde, dazu habe ich auch leider nichts gefunden. Es wäre mal interessant, die Begründung zu erfahren, wofür dieser Kill-Switch da ist. Besonders lustig, besonders besorgniserregend wird dieses FirstNet übrigens auch, wenn wir uns überlegen, wie welche Auswirkungen das haben wird. Dieses FirstNet greift nämlich auch auf alle Datenbanken zurück. Das heißt, stellen wir uns mal vor, wir haben eine dieser schönen Computerbrillen, die es ja in der Zukunft geben wird. Damit sind Google Glass beispielsweise, damit sind die Polizistinnen und Polizisten ausgerüstet. Da drin ist eine kleine Kamera und diese Kamera ist mit dem FirstNet verbunden. Ja? Mit diesem FirstNet, die laufen durch die Gegend, scannen jetzt das Gesicht von Carsten Rose ja, und haben in Minutenschnelle durch das schnelle 4G-Netzwerk und durch ihren eigenen FirstNet-Zugang haben sie Zugriff zu allen Daten, die du schon angesammelt hast. Sprich, da wird dann auf ihrem kleinen Display angezeigt, innerhalb von Sekunden, Name Carsten Rose, Alter so und so, strafbar geworden, da und da und da, bitte festnehmen,
so lange her,
kann mal sicher sein.
Ja, verstehe. Naja, das ist ein Ding. Also, aber man muss aufpassen, wenn man Google Glass trägt, in Amerika kriegt man schon mal aufs Maul. Da gibt es so Gegenden, wo die Leute, also da, wo Google auch ansässig ist, da hassen die Google-Mitarbeiter, weil die Preise versauen, die Mieten, und dann gab es jetzt schon mal gewalttätige Anschläge auf Google Glass-Träger.
Das gab es auch bei einem Anti-Gentrifizierungsprotest, der wurde mit dem Ruf Glass, sozusagen die Attacke eröffnet. In vielen amerikanischen Institutionen sind Google Glass inzwischen auch verboten. Da stehen richtig so unter dem Schild, Hunde bitte draußen bleiben, Google Glass durchgestrichen. Ne?
Ja, weil man kann ja dann alles abscannen.
Man kann alles abscannen, man kann zum Beispiel Gerichtsverhandlungen auch filmen, was ja in den USA zum Teil verboten ist. Das kommt auf den Bundesstaat und auf das jeweilige Gericht an. Das wird, glaube ich, nochmal ein richtig spannendes Feld werden in den nächsten Jahren. Zusammen mit dem FirstNet, was sehr beunruhigend ist. Zusammen mit dem FirstNet übrigens auch noch ganz spannend, dass das natürlich von Privatfirmen entwickelt wird. Die öffentliche Kontrolle, die da stattfindet, ist eher marginal. Die Leute, die dort drin sind, in dem Kontrollgremium, die sind wiederum selbst beispielsweise bei T-Mobile USA tätig gewesen, wo man dann auch fragen muss, welche Firmen bekommen dann vielleicht Zugriff auf diese Datenbanken, was haben die dann mit diesen ganzen biometrischen Daten am Hut und so, das wird interessant.
Ob dann Windows, Microsoft mit dabei ist, ist die große Frage. Ein Possenspiel spielt sich ja gerade im Bundestag ab oder in einzelnen Bundesländern. Windows XP, dieses Betriebssystem, was jetzt ausläuft, oder wo zumindest der Support ausläuft, also die Unterstützung, die Pflege, die ist ja im Bundestag und in verschiedenen Landtagen auch unterwegs in den Behörden. Und Niedersachsen, habe ich gelesen, hat nochmal einen Support nachbestellt für 2 Jahre, obwohl das ausläuft. Wie kann man ein Betriebssystem, was nicht mehr unterstützt ist, nachkaufen? Und ist da die Entwicklung versäumt worden oder was ist da eigentlich los?
Na, was genau in Niedersachsen oder auch in Teilen der Bundestagsverwaltung da los ist, das lässt sich, glaube ich, sehr schwer rekonstruieren. Das Spannende ist halt, dass es hier, wie du schon sagst, einfach versäumt wurde, über Jahre zu machen. Das liegt natürlich daran, dass man sich sagt, never change a running system, also bitte ändere niemals ein System, was gerade funktioniert, dann haben wir irgendwie uns mit Mühe und Not hingekriegt und jetzt läuft's. Warum die das gemacht haben, ist, glaube ich, weil die Dienstleister, mit denen die Landtagsverwaltung da beispielsweise zusammenarbeiten, die haben denen garantiert, sie weiterhin einen Support machen. Ob die natürlich all die Fehler finden, die auch Microsoft gefunden hat.
Sicherheitslücken, also darum geht's ja.
Diese Sicherheitslücken, genau, ob die die auch dann schließen können, das würde ich nochmal auf ein anderes Blatt schreiben.
Denn und das ist teuer wohl, ne? Also dann, zusätzlich also sich einen speziellen Support für XP jetzt anzulegen, das kostet richtig Geld.
Microsoft bietet das an für Firmen, die partout nicht wechseln wollen, weiterhin diesen Support zu machen. Aber der ist extrem kostenintensiv. Bisher gibt es keine Hinweise, wie viel Microsoft dafür haben möchte. Es ist nur von horrenden Summen die Rede. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Landtagsverwaltungen dieses Geld an einen Dienstleister geben und der Dienstleister gibt diese horrende Summe dann an Microsoft weiter, sondern ich glaube eher, dass der Dienstleister versuchen wird, in vielen Verwaltungen selbst tätig zu werden und selbst die Sicherheitslücken zu stopfen. Da gibt es ja auch Datenbanken im Internet, wo man eben die gefundenen Sicherheitslücken einsehen kann und manchmal auch Hilfe bekommt, wie man sie schließen kann. Aber das heißt natürlich nicht, dass das auch alle Lücken sind, die existieren. Ja.
Dabei geht es auch anders. In München zeigt, dass ganze Verwaltungen und Stadtregierungen umstellen können auf freie Software. Das ist passiert mit Ubuntu und Linux. Also München hat auf Linux umgestellt mit den ganzen eigenen Betrieben, sind belächelt worden. Jetzt sparen sie jede Menge Geld und auch radiofrei. Ist gerade beim Umstellen, ist ja relativ komplex, da gibt es Schnittsoftware, es gibt Bürobearbeitung, es gibt Fotobearbeitung, alles Mögliche, was hier passiert, und wir stellen auch auf freie Software um, kriegen da auch Unterstützung von Ubuntu-Entwicklern. Also das ist so ein richtiger Prozess, der erstmal Mut erfordert, aber dann am Ende tatsächlich eine Sicherheit bietet und eine extreme Geldersparnis und natürlich auch ein politisches Statement, dass man sagt, man unterstützt die freie Software-Szene. Das braucht auch ein bisschen Mut.
Das braucht sehr viel Mut und das braucht einen langen Atem und eine hohe Geduld, was Fehler angeht, denn so ein Umstieg auf ein freies System ist eben einfach etwas anderes. Viele Probleme müssen so selbst gelöst werden, ja, auch von den einzelnen Nutzerinnen und Nutzern. Ja, in der Community, aber eben auch am Ende, man lädt nicht einfach ein Update des Betriebssystems runter, das installiert dann über Nacht und dann ist es gelöst. Das gibt es zum Teil, glaube ich, auch, aber der größere Teil ist schon wirklich Sachen, die man auch selber dann, wo man sich einfach selber auf die Spur machen muss und selber ein bisschen Zeit investieren muss.
Als Nutzer nicht unbedingt, aber zumindest die Verwalter machen das. Also ein positives Beispiel, Ubuntu, damit kann es gehen. Über den Hacker aus Gera, der da verurteilt wurde, ich verstehe gar nicht, warum das auf deiner Liste ist. Willst du mich schon wieder ärgern, nur weil ich daher komme? Oder was?
Gera bist.
Hallo. Ein Gera-Hacker verurteilt, ist das eine Meldung wert?
Naja, ich finde schon, weil über deutsche Hacker hört man relativ selten etwas und da finde ich es schon spannend, wenn man überhaupt mal sowas auf dem Schirm gerät. Bei ihm ging es darum, dass er sich Zugang zu Sex-Chat-Profilen von Frauen besorgt hat. Also er ist in diese Computersysteme der Frauen eingedrungen, die eben Sex-Chats anbieten, und hat dort die Kontoverbindungen umgeändert, unter anderem eben in Richtung, wurden die Kontonummer eines Bekannten und seiner Mutter angegeben. Er hat dann vor Gericht ausgesagt, dass das sozusagen mit den Frauen abgesprochen waren, dass diese Frauen irgendwie seine Bekannte waren und dass das alles rechtmäßig war. Inzwischen hat er auch gegen das Urteil, also er wurde in erster Instanz wurde er verurteilt, und gegen dieses Urteil ist er jetzt in Berufung gegangen. Es wird jetzt interessant werden, oder in Revision gegangen. Es wird jetzt interessant werden, wie die nächste Instanz entscheidet. Aber es klingt schon alles ziemlich eigenartig. Die Frauen, mit denen er sozusagen einen Arbeitsvertrag hat, die konnte er auch nicht gegenüber der Staatsanwaltschaft oder der Polizei benennen. Das heißt, auch das ist irgendwie noch fragwürdig. Aber die Summe ist ganz beeindruckend. 212.000 Euro wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, oder wurde in der ersten Instanz, wurde er dazu verurteilt, dass er diese Summe veruntreut hat, beziehungsweise gestohlen hat. Ja, da ist doch einiges an krimineller Energie vorhanden.
Die Gerschen fettkuschen. Naja, Johannes, ich danke dir. Wir haben jetzt länger geredet als eigentlich besprochen und geplant, aber so ist es manchmal mit den Plaudereien. Wir werden versuchen, die Links auf die Homepage zu bringen, dass man das auch nochmal überprüfen kann, was wir da geplappert haben. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Du wirst immer sammeln und die Sachen merken, auf die du im Netz stößt. Das war das Netzgeflüster mit Johannes Mettern. Haben wir noch was vergessen?
Eine kleine Richtigstellung ist mir noch aufgefallen. Im Eifer des Gefechts, die Drohnensache, die war nicht in
Drohnenabsturz auf die Freizeitsportlerin.
Die war nicht in den USA, sondern in Australien. Aber wird natürlich ähnliche Konsequenzen wahrscheinlich nach sich ziehen, einen längeren Diskurs darüber.
Und einen weiteren Diskurs wird es bald wieder geben. Dankeschön, Johannes Mettern, und dir noch einen schönen Tag.
Danke, tschüss.